das ist der ICF Basel Podcast.
Gott ist dir näher, als du denkst. Und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Gott ist dir tatsächlich näher, als du denkst. Und so süßlich und verstaubt das vielleicht für den einen oder anderen sich auch anhört, weil er das schon 100-mal gehört hat, es ist immer noch zeitgemäß. Und was wäre das? Was wäre das für eine Vision? Wenn wirklich dieses Friedenskind, wo da in dieser Weihnachtsgeschichte so erwähnt wird, und Frieden bringt für die Welt, wenn dieses Kind tatsächlich die Hauptrolle spielen würde, dieses Jahr an deinem Weihnachtsfest. Wie wird das aussehen? Auf einmal ist Friede in deiner Familie. Trotz mancher komischer Geschichte, die vielleicht in deiner Familie stattgefunden hat und wo du traurig drüber bist und wo schwierig war. Dies Jahr wäre Frieden in deiner Nachbarschaft. Auch mit denen, die über euch wohnen. Genau, mit denen, ja. Die immer so laut sind und nachts um zwei noch kochen, weiß der Geier, was sie machen. Aber man wünscht ihnen auch schöne, friedvolle Weihnachten dieses Jahr. Friede vielleicht am Arbeitsplatz, für einmal kein Konkurrenzkampf. Man darf wirklich sagen, was man denkt, ohne abgesägt zu werden. Oder vielleicht ein bisschen weiter gespannt, Friede unter den Nationen. Auf einmal würden keine Einsätze mehr geflogen in Syrien oder in Jemen, Südsudan. Was wäre das für ein Moment? Man respektiert die Andersartigkeit, die Grenzen. Frieden auf einmal zwischen Kurden und Türken. Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Stellt euch das vor. Frieden zwischen Religionen und verschiedenen Stämmen, die momentan sich bekriegen. Leute, den Terroristen wird auf einmal der Stoff für einen Terror ausgehen. Ja, das wäre doch mal was, hä? Weihnachten 2016. Frieden für Dissidenten in China, für Arbeitslose, für die Armen im Slum und für die Hinterbliebenen von Istanbul, Terroranschlägen oder Kairo oder Paris. Ich wünsche mir das wirklich, dass dieses Friedenskind wirklich mal die Hauptrolle spielen würde. Aber schmerzlich müssen wir auch dieses Jahr wieder bekennen, der Frieden, der dieser Geschichte so schön dargestellt wird, der hat sich noch nicht durchgesetzt. Wer letzte Woche Nachrichten gesehen hat oder gelesen hat oder gehört hat, hat es wieder mitbekommen, dass in Aleppo und in anderen Städten Menschen grausam leiden und sterben, dass kein Frieden ist. Und laut dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, heute Abend an über 186 Orten herrscht kein Friede, sondern gewaltsame Auseinandersetzung, Krieg, alles möglich. Nein, ist noch nicht so weit, dass dieser Friedefürst sich voll durchgesetzt hat. Aber ich glaube, dass wir just in dieser Zeit wieder so ein Wünschen, so ein Sehnen haben nach Frieden. Das kommt nicht von ungefähr. Weil wir instinktiv merken, hey, so wäre es richtig, so wäre es wirklich richtig. So wäre es gut, wenn wir Menschen miteinander umgehen würden. So wäre es gut, wenn wir uns respektieren und achten und wirklich für Frieden untereinander schauen. Man wünscht sich förmlich einen Held oder eine Heldin, die wirklich mal aufräumt, die sich durchsetzt und für Gerechtigkeit eintritt, die Ungerechtigkeit zurückdrängt. Dass endlich für die gesorgt wird, die momentan immer das Nachsehen haben. Leute, und diese Hoffnung von heute, die verbindet uns mit den Menschen zu der damaligen Zeit, als Jesus das Licht dieser Welt erblickte. Die jüdische Bevölkerung damals war sehr gebeutelt und sie sehnten sich nach einem Befreier. Endlich diese langjährige Unterdrückung, diese willkürliche Unterdrückung der römischen Besatzer hinter sich zu lassen. Immer wieder gab es Aufstände gegen diese Römer. Zur Zeit Jesu, zur Zeit seiner Geburt. Korruption, Machtmissbrauch, Verleumdung, all diese Dinge, das waren Tagesordnung. Und sie sehnten sich danach, dass endlich das verwirklicht wird, was diesem Alten Testament, in Jesaja, in alten Rollen, alles schon lang angekündigt wird, dass da ein Herrscher kommt, einer, der sie befreit. Ein Held, der endlich Frieden und Freiheit bringt. Es war ein ungerechter Alltag, den diese junge Familie, die junge Frau Maria und Josef mit ihrem ersten Kind, diesem Jesus, dort erlebten. Es war ein harter Alltag. Und alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten, beschenken uns und trinken Glühwein. Und alle Jahre wieder stellen wir uns auch die Frage, was hat diese Geschichte heute noch für eine Bedeutung für uns? Was könnte das noch verändern in unserer heutigen Zeit? Was gibt uns das Recht, das jedes Jahr als Kirche immer wieder zu thematisieren, diesen Jesus, diese Geburt? Schauen wir nochmal rein in die Geschichte. Ein Stück davon eben gehört. Und wenn man die Geschichte einfach so liest, wie sie beschrieben wird, was da geschieht, dass die Engel da auftauchen bei den Hirten und so weiter. Ich glaube, ein Wort würde dieses Geschehnis sehr, sehr gut umschreiben. Es war ein gewöhnlicher Anlass. Stinkgewöhnlich, hundsgewöhnlich, nichts Besonderes, Leute. Der Himmel in der Nacht war gewöhnlich, aber schwarz. Das war letzte Nacht auch. Da gab es keinen Unterschied. Vielleicht ein gelegentlicher Windstoß rauschte durch die Blätter und kühlte die Luft ab. Die Sterne, die als Diamanten irgendwo am Firmament zu sehen waren, sie leuchteten. Einige Wolkenfetzen schoben sich dann vor dem Mond. Es war eine sehr schöne Nacht. Es war eine Nacht vielleicht, wo es sich wirklich gelohnt hätte, das Schlafzimmerfenster aufzuhalten, ans Fenster zu treten und rauszuschauen. Schön, eine schöne Nacht. Aber nicht außergewöhnlich. Letzte Nacht war auch schön, aber sehr, sehr gewöhnlich. Und dann die Schafe, die beschrieben werden. Hirten waren mit Schafen auf dem Feld. Die Schafe, das waren wahrscheinlich ziemlich gewöhnliche Schafe. Einige waren fett, andere waren dürr, manche hatten schwangere Bäuche und so weiter, andere krumme Beine. Da ist nirgends die Rede davon. Das waren durchschnittliche Tiere, keiner mit Fell aus Gold und auch kein Zuchtpreisträger oder Trägerin. Es waren gewöhnliche Schafe, die rochen nach Schafe und blökten. Eine schlafende Silhouette vielleicht am Hügel. Und dann Hirten. Hirten waren die Proletarier, die Arbeiter der damaligen Zeit. Einfache Leute. Sie hatten wahrscheinlich die Klamotten an, die sie als einzige auch besaßen. So aus Wolle gemacht. Das kam vom Schaf, das roch nach Schaf. Sie waren bei den Schafen. Ja. Das waren einfache Leute, die hat man nicht in gehobenen Stellungen in irgendeinem Museum gefunden, als Direktor oder in der Bibliothek oder vielleicht bei einer Bank. Die wurden auch nicht gefragt, ob es mit der Gerechtigkeit in dem Land wirklich gut zu und her geht. Und sie wurden auch nicht gefragt für Auslegung von der Tora der damaligen Zeit, wie lebt man denn das fromme Leben. Nein, namenlose, einfache Hirten, die parat waren, mit ihren Schafen die Nacht zu verbringen. Leute, eine gewöhnliche Nacht, gewöhnliche Schafe, gewöhnliche Hirten. Nichts Heldenhaftes, nichts Episches, Triumphales. Und wäre da nicht Gott, der das liebt in so ganz gewöhnlichen Momenten, wie so ein Extra hineinzuhängen. In den ganz gewöhnlichen Alltag von diesen Arbeitern. Diese Nacht wäre in Vergessenheit geraten. Aber Gott tauchte auf in der Nacht. Und er tauchte ganz verrückt auf. Er tanzend tauchte auf. Und er tanzte in der Nacht Tango. Auf einmal war der Himmel total klar und hell erleuchtet. Bäume, die eben noch Schatten waren, die erstrahlten in Klarheit. Und Schafe, die still gewesen sind, die ergaben jetzt einen Chor, der irgendwie rumorend rumblökte. In einem Moment waren die Hirten noch wie tot, aber ihren Schafen im nächsten Moment schauten sie das Angesicht von irgendeinem außerirdischen Engel. In dem Moment war die Nacht nicht mehr gewöhnlich. Jetzt war es wirklich außergewöhnlich. Die Engel kommen in der Nacht, weil das Licht dann am besten gesehen wird und auch am meisten benötigt wird. Leute, Gott kommt ins ganz Gewöhnliche in deinen Alltag. Genau aus demselben Grund. Und er kommt uns näher, als wir das manchmal denken. Und das Verrückte ist, Gottes stärkstes Werkzeug ist was ganz, ganz Einfaches. Ein neugeborenes Kind. Ein kleines Kind, in Windeln gewickelt, wo gerade die Windel sogar voll pupst, rumschreit. Und die Eltern machen blub, 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 und das wieder ruhig wird. Das stärkste Mittel von Gott ist wirklich das Einfachste. Und damit hat keiner gerechnet. Wirklich keiner gerechnet. Ein Friedenskind ist geboren. Und es hat den Namen Immanuel. Im Alten Testament, im Jesaja-Rolle, wurde schon angekündigt, dass da dieser Herrscher kommt und sein Name wird sein Immanuel. Und übersetzt heißt das, Gott ist mit uns. Das ist die ganze Message. Gott ist mit uns. Er will mitten unter uns sein. Er will Frieden mit den Menschen wirklich beginnen. Euch ist heute ein Retter geboren. Und die Hirten hören das. Die Engel verkünden ihnen das. Und die Hirten waren, ich sage es nochmal, sie waren nicht in einem besonderen Modus. Weißt du, die hatten nicht eine Woche gefastet und überlegt, oh, wann kommt denn endlich Immanuel und betend auf den Boden gehockt. Die haben auch nicht 2 Stunden vorher lang gesungen, Immanuel, komm heim und so weiter. Nichts, sie waren bei der Arbeit. Kein frommer Moment, kein Gottesdienst, stinknormale, hundsgewöhnliche Schafsarbeit. Da waren sie bei und da tauchen die Engel auf. Und da hören sie diese Botschaft. Und dann heißt es, die Engel waren auf einmal auch wieder weg. Die ganze Lightshow, bam, wieder dunkel. Auf einmal war es wieder gewöhnlich. Und was machen sie? In Lukas 2 steht Folgendes. Sie sagen, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in dieser Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen die Engel über das Kind gesagt hatten. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren sehr darüber erstaunt. Leute, sie gehen freiwillig hin. Sie mussten sich entscheiden, dazu hinzugehen. Und der Engel ließ ihnen die Entscheidung, dorthin zu gehen. Sie machen sich auf den Weg, freiwillig. Und was finden sie in diesem Unterstand, in dieser Stallhöhle irgendwo? Sie finden ein Kind, ein Ehepaar mit einem Kind in der Krippe liegend. Sehr, sehr gewöhnlich. Sehr, sehr gewöhnlich. Die spektakulären Erwartungen aus dem Alten Testament erfüllen sich auf einmal im ziemlich einfachen, in so einer einfachen Höhle, in so einem einfachen Stall. Schlicht und gewöhnlich. Leute, manchmal ist genau das, was dem einen oder anderen im Weg steht. Man erwartet vielleicht so einen Held, der vom Himmel runterfällt und dein Leben auf einmal neu gestaltet und dich auf die Wange küsst und du bist ein anderer. Und dann taucht Gott auf einmal ganz gewöhnlich und schlicht bei deiner Arbeit auf und in deinem alltäglichen Leben. Und manch einem ist das wie zu wenig dramatisch, zu wenig spektakulär, zu wenig außergewöhnlich. Damals in Bethlehem, Leute waren beschäftigt. Keine Zeit, sich mit diesem kleinen Kind Immanuel auseinanderzusetzen. Jesus erlebte das später auch. Für manche war er viel zu gewöhnlich, viel zu sehr zum Anfassen, viel zu wenig, unspektakulär. Machte zwar tolle Dinge, aber irgendwie soll das dieser Retter sein. Und vielleicht sitzt du heute hier in dieser Celebration drin und wartest auch auf dieses dramatische Zeichenhaft in deinem Leben. Und vielleicht ist dir auch diese Geschichte von Weihnachten viel zu gewöhnlich, viel zu abgelutscht, dass es irgendwie noch was machen könnte. Oder aber, heute ist der Tag gekommen, wo die Geschichte neue Tür in deinem Herzen sogar aufmachen könnte. Was Außergewöhnliches wirklich geschehen kann. Die Weihnachtsgeschichte, oder besser gesagt, Gott überrascht in der Geschichte alle, die irgendwo dabei sind. Eben Hirten bei der Arbeit, die Sterndeuter waren auch bei ihrer alltäglichen Arbeit, als da so ein Stern auftauchte und sie entschieden, freiwillig, ich folge diesem Stern, ich will sehen, was damit zu tun hat. Leute, ich glaube, dahinter steckt Absicht, dass Gott uns so überrascht. Das ist nicht einfach so zufällig geschehen. Gott überrascht gerne. Als Jesus später das Krabbelfell seiner Krippe mal verlassen hat, hat er das immer wieder gemacht. Er taucht auf einmal bei Leuten auf, die wie die Hirten bei der Arbeit waren. Dann taucht er bei Leuten auf und geht zu essen. Er setzt sich mit an den Tisch. Dann taucht er irgendwo anders auf bei einer Feierlichkeit. Ist mitten mit dabei und sagt, hey, hier bin ich. Und ein anderes Mal taucht er dann und wann auch sogar in Gottesdiensten auf. Und überall, wo Jesus auftauchte, war die Reaktion sehr häufig, die Leute sind überrascht. Wie erstaunt, was er sagt, wie er auftritt, wie er sich gibt, mit wem er sich umgibt, wie er eintaucht in ihre ganze Welt. Und wie er immer wieder von dem Geschenk erzählt und versucht nahezubringen, was Gott für alle uns vorbereitet hat. Ein Geschenk, wo wirklich so außergewöhnlich ist, dass Leute anfangen nachzudenken. Sagen, hey, was hat's denn damit auf sich mit diesem Geschenk? Apropos Geschenk. Wir haben in ein paar Tagen Weihnachten und zu Weihnachten schenken sich immer wieder was. Falls du jetzt eben bei diesem Gewinnspiel nicht mitgespielt hast, Pech für dich. Aber wie oft im Leben, es gibt eine zweite Chance. Ich möchte einen heute beschenken, auch mit so einem Brunch-Gutschein im tollen Hotel. Ihr könnt euch da wirklich austoben beim Essen. Und möchte es einfach einem schenken heute, einfach so, weil Weihnachten ist. Und ich darf es keinem schenken, den ich gut kenne. Sonst ist das hinterher Korruption oder sowas. Das ist auch nicht richtig. Ich suche einen aus. Ich nehme einfach die. Bitteschön. Viel Spaß. Freut euch. Das wird ein tolles Morgen, was ihr da erleben dürft. Es ist Weihnachten, Leute. Weihnachten. Wir beschenken uns. Was ist das zentrale Geschenk? Das zentrale Versprechen, wo Jesus mitbrachte. Wo sein ganzes Leben immer versucht hat, deutlich zu machen. Wo von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel immer wieder thematisiert wird. Was ist das? Lass es mich mal negativ formulieren. Das zentrale Versprechen und Geschenk der Bibel und Gott ist nicht, dass Gott dir vergeben will, deine Fehler, was du falsch gemacht hast und welche Dinge schiefgelaufen sind. Das ist ein wichtiges Thema in der Bibel, aber das ist nicht das Zentrale. Und das Zentrale ist auch nicht, dass Gott dir sagt, hey, dein Leben soll wirklich gesegnet sein und du sollst schön sein und noch schöner werden und du sollst ein tolles Leben haben. Er möchte dich segnen. Das ist ein wirklich wichtiges Thema in der Bibel. Aber das ist nicht das zentrale Thema in der Bibel. Und noch niemals dieser angesprochene Friede ist wirklich das Zentrale, wo Gott bringt. Ja, er bringt Friede, aber er hat es immer noch nicht durchgesetzt. Aber es ist nicht das Zentrale. Leute, das zentrale und absolut wichtigste Aussage von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel, in der Person Jesus, wird ganz deutlich ist, ich bin bei euch. Immanuel, das ist mein Name. Das ist das Programm von Gott. Das war immer sein Wunsch, dass er mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft hat. Das ist die zentralste und wichtigste Aussage. Gott will mit dir sein. Und das ist der größte Wunsch in seinem Vaterherz und sagt, ich möchte mit meinen Geschöpfen zusammen sein, ich will ihnen nahe sein. Dieser Wunsch brennt von der ersten bis zur letzten Seite auf Gottes Herz und sagt, hey, deswegen bin ich gekommen, Immanuel. Ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, was manche Väter und Mütter haben. Väter und Mütter von kleinen, meistens kleinen Kindern. Die sind in der Regel so, dass sie dann sehr enthusiastisch über ihren Nachwuchs sprechen. Und ich kann mich ja gut an ein paar Gespräche erinnern, so mit dem Vater, der so kam und sagte, schau mal hier, sein Handy rausholte, guck mal hier, das ist mein Sohn, Karl oder Josef oder wie auch immer er hieß. Das ist mein Sohn, schau. Schön. So, und hier sind wir in der Ferien in Südfrankreich. Schau mal, wie der am Wasser spielt, schon ganz selbstständig. Ja, toll. Und hier auf dem nächsten Foto, er kann schon ganz selbstständig die Gabel in den Mund führen, er trifft den Mund. Sehr schön. Und hier ist er auf dem Laufrad. Toll. Und look hier auf dem Klo. Ja, schön. Sehr schön. Ja, ist ja toll. Gefühlte 1 Terabyte an Geschichten und Bildern wird mir vorgeführt. Und je mehr ich immer nicke und sage, das ist schön, desto mehr Bilder werden gezeigt. Und dann sagt er, schau, der ist so geschickt, der ist sicherlich hochbegabt. Und wie der schon sprechen kann. Spätestens in dem Moment habe ich dann gesagt, ey, yo, ist gut. Dein Kleiner hat die deutsche Sprache nicht erfunden, nur mal nebenbei. Andere können auch reden. Das ist ja, aber weißt du, wenn du ihn hörst, ich war dann fast schon versucht, mein Handy rauszuholen. Schau, ich habe auch Kinder, schau, was die alle können. Sehr schön. Warum tun Väter das? Warum tun Mütter das? Das tun übrigens auch Großväter. Ich bin seit 2 Wochen, glaube ich, mit mehr. Bin ich Großvater, seit 2 Wochen, ja? Crazy. Müsste ich mir klatschen. Und ich bin stolz drauf. Und 2 Dinge haben sich wirklich verändert, seitdem ich Großvater bin. Das eine ist, seitdem gehe ich mit der Großmutter ins Bett. Hat sich wirklich... Großes Kino, ja? Eine Großmutter. Aber noch was Zweites. Ich habe mich neulich dabei ertappt, und es ist mir hinterher aufgefallen, dass ich mein Smartphone rausgeholt habe und ungefragt irgendwelchen umherstehenden Leuten die Bilder meiner Enkeltochter gezeigt haben. Die haben gesagt, hey, schau mal, meine Enkeltochter, da, bei mir auf dem Arm und so weiter. Und voller Stolz habe ich das getan und die meisten waren sehr höflich, haben genickt, ja schön und so, freut mich. Ja, freut mich auch. Wisst ihr was, es war mir vollkommen egal, ob es die anderen gefreut hat. Es war mir einfach wichtig. Ich war stolz auf diese Kleine. Ich habe mit voller Freude davon erzählt, hey, dieses neue Leben ist auf die Welt gekommen. Und mir ganz egal, was du darüber denkst, ich bin stolz drauf. Aber ich zeige dir nochmal mein Foto, schau das. Hey, super. Hey, warum machen wir das? Warum ticken wir so? Weil wir so diesen kleinen Menschen, ja, wie so eine Beziehung haben, so ein Gefühl haben, die gehört zu uns. Die gehört zu unserer Familie. Das ist meine Tochter, mein Sohn. Und ich bin mega stolz darauf. Und ich könnte vor Stolz platzen. Dieses kleine Geschöpf, das gehört zu mir. Und mit dem Geschöpf, da will ich zusammen sein. Und es gibt nichts Schöneres, mit so einem Kleinen einfach auf dem Sofa zu liegen. Dann schläft und du schaust einfach nur schlafen. Das ist Kino, du kannst jedes Kino vergessen. Star Wars, ist nichts dagegen. So einem kleinen Zwerg zuzuschauen, wie er schläft. Leute, Gott, ich bin überzeugt davon, dass Gott unsere Fotos, Fotos von dir und von mir, jeden simplen neuen Tag im Himmel all seinen Engeln zeigt. Jeden Tag umherlaufen, schau, das ist Gianluca, hey, das ist der, das ist der Urs, hey, das ist Vreni, oh, das ist der Karl, look mal. Und die Engel schauen jeden Tag die Fotos an und es wird ihnen langweilig darüber. Und jeden neuen Tag steht Gott auf und sagt, hier, schau, das ist sie. Ich freue mich über dich. Und er ist stolz darüber, weil es seine Geschöpfe sind, weil es Gottes Vaterherz ist, weil nur ein Wunsch hat, der möchte mit uns zusammen sein. Nur ein. Er sagt, hey, mit dem Kind möchte ich zusammen sein. Das ist der rote Faden, der durch die ganze Bibel geht. Und das Verrückte ist, diese Zusage, Immanuel, Gott ist mit dir, die gilt nicht den Leuten nur, die vielleicht jetzt wie ihr sonntags irgendwo im Gottesdienst sitzen, nett sind, fromm sind, bürgerlich sind oder was auch immer ihr seid. Aber ihr seid hier. Sondern es gilt auch denen, die heute nicht hier sind. Und es gilt vor allen Dingen auch denen, die sich von diesem Gott abgewandt haben und gesagt haben, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben, Gott. Meine Lebensgeschichte ist so beschissen, ich wende mich ab. Was macht Gott? Er sagt, ey, ich habe immer noch dein Foto. Ich schmeiß nicht weg. Ich laufe dir hinterher. Ich halte das Foto von dir. Und ich will immer noch, jeden simplen neuen Tag, möchte ich mit dir zusammen sein. Und er sagt das so all den Rastlosen, den Zweiflern, den Jammerlappen, denen, die sich schon längst verabschiedet haben, denen, die schon häufig von Gott weggelaufen und wieder zurückgekommen sind, wie so eine Pendelbewegung machen. Und Gott sagt jeden neuen Tag, ey, schön, dass es dich gibt. Du bist mein Geschöpf. Und den Wunsch wirst du nicht aus meinem Herzen reißen. Ich will mit dir zusammen sein. Es wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, schön. Aber ich spüre so wenig von dem. Ich erlebe das scheinbar selten. Ein anderer wird vielleicht sagen, hey, ich habe das mal erlebt, aber das ist wie weggegangen. Ist einfach nicht mehr präsent heute. Und vielleicht sitzt du heute drin und sagst, ja, hey, ich hätte mir das mega, mega mehr gewünscht. Gerade in den letzten halben Jahr, dass die Prüfung vielleicht voll in die Hose ging. Ich habe mir das gewünscht, dass meine Ehe gerade wirklich, meine Beziehung richtig beschissen läuft. Und ich nicht weiß, wohin das führt. Ich wünsche mir mehr von dieser Nähe. Ich hätte mir gewünscht, dass in der Phase von meiner Krankheit Gott mir irgendwie näher gekommen ist, aber ich habe es nicht erfassen können oder es ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht. Heute sind genau Fragen, die in meinem Leben jedes Jahr vorkommen, jedes Jahr. Und jedes Jahr habe ich Phasen auf, wo ich zweifle und wo ich denke, hey, Gott, Immanuel, ich brauche dich heute. Und häufig erinnere ich mich in den Phasen an ein altes Kinderbuch, wo ich mit meinen Kindern früher sogar angeschaut habe, wo mich erinnert an eine tiefe Wahrheit. Das Kinderbuch heißt, oder die Bücher, die heißt, Wo ist Walter? Kennt ihr das? Wo ist Walter? I love it. Wir haben die Bücher ausgeliehen aus der Bücherei und immer wieder gesucht, wo ist Walter? Martin Hanford hat diesen linkischen Sonderling mit dicker Nerdbrille und diesem albernen Hut und diesem schrägen, altmodischen Klamottenstil, hat ihn erfunden. Es soll ein Zufallsprodukt gewesen sein. Er hat einfach eine Menschenmenge gemalt und irgendwo drin einen Sonderling platziert. Gesagt, da, das ist der Sonderling. Und dann hat sich herausgestellt, dass Kinder das lieben, dass da irgendwo so ein Sonderling ist. Und haben ihn gesucht. Das hat fasziniert. Wo ist Walter? Über 40 Millionen Mal sind diese Bücher verkauft worden. Walter steckt anscheinend auf jeder Seite. Mit meinen Kindern häufig ein paar Stunden verbracht und dann Walter angeschaut. Wir haben sie, wie gesagt, aus der Bücherei ausgeliehen. Und wenn man ältere Walter-Bücher ausleiht, dann machst du die auf und dann siehst du auf dem Bild, wo ist Walter, sehr häufig so einen kleinen dunklen Fleck. Das ist das, da ist Walter. Und wenn so Kinderfinger mit Schoki drauf und da ist Walter, dann ist sehr schnell Walter gefunden, aber ist ja nicht so spannend. Aber alte Walter-Bücher haben diese Eigenart, da ist Walter. Sehr, sehr funny. Martin Henfors schreibt, er wird Walter deswegen so gern verstecken, damit Kinder lernen, sich dessen bewusst zu werden, was um sie drumherum geschieht. Er sagt, ich möchte, dass sie an Orten Wunder entdecken, an denen sie nicht damit gerechnet haben. Man braucht Geduld, um Walter zu finden. Und ein Geheimnis dieser Bücher ist, man kann das trainieren, diese Figur Walter zu finden. Selbst wenn sogar andere Figuren einen ähnlichen Pullover haben, so wie Walter aussehen. Man kann ein geschärftes Auge dafür kriegen, wo ist Walter? Immanuel. Wo ist dieser Immanuel in deinem Leben? Er ist gerade um die Ecke. Er ist auf deiner nächsten Lebensseite. Und ist an dem Ort, wo du ihn vielleicht am wenigsten vermutest. Jetzt, hier. Neben dir. Die Hirten haben die Nachricht gehört. Und sie machten sich, wohlgemerkt, freiwillig auf den Weg. Sie waren nicht gezwungen zu gehen. Aber sie wollten wissen, was hat es damit auf sich. Und sie machten eine Entscheidung und gingen den Weg. Und sagten, hey, wir wollen sehen, was da sich zugetragen hat. Und kommen in diesem Unterstand an und finden in der Krippe Immanuel. Gott ist mit uns. Ein paar Wochen später, als Maria und Josef mit Jesus unterwegs sind, gehen sie zum älteren Ehepaar, Simeon und seine Frau. Und Simeon sieht dieses kleine Bündel Leben, nimmt es in der Hand. Vielleicht hat er eine volle Windel gehabt, keine Ahnung. Und nimmt dieses Kind in der Hand und schaut es an, sagt, Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist wirklich uns so nahe gekommen. Näher geht nicht, er wird einer von uns. Und der Friede beginnt. Weihnachten 2016. Heute kannst du das erleben, dass Gott dir näher kommt, als du jemals dachtest. Und jetzt bist du am Zug, freiwillig. Gott zwingt dich nicht. Gott steht nicht hinter dir und sagt, jetzt mach endlich mal. Sondern Gott lädt dich ein und sagt, hey, hier bin ich. Immanuel, ich freue mich auf dich, wenn du kommst. Ich freue mich, wenn ich in deine Nähe darf. Du bist eingeladen. Du kannst den nächsten Schritt machen, so wie die Hirten, die auf dem Weg machen. Und das könnte heute für dich bedeuten, dass du nachher, wir sprechen nachher noch ein Gebet. Und ich werde dich einladen dazu, dieses Gebet mitzusprechen. Dass du vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal sagst, Gott, Jesus, Immanuel, ich möchte, dass du heute in meinem Lebensstall, in meinem Herzensstall geboren wirst.